Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Letzter Aufruf, Berlin-Tempelhof. Die Formel E biegt in die zweite Hälfte der Saison 2024 ein. Auf dem Tempelhofer Feld geht es für Pascal Wehrlein und Co. wieder um die Weltmeisterschaft. Aber auch für die Rookies geht es um die ersten Erfahrungen im Formel-E-Fahrzeug. Das Wochenende in der Vorschau hört ihr jetzt. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und ein herzliches Willkommen. Und ja, wir freuen uns auf den Heim-E-Prix vom Tempelhofer Feld in Berlin. Und worauf ich mich natürlich auch jede Woche freue, ist auf Tobi Würz. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich.
Wie sehr freust du dich auf den Berlin-E-Prix? Erstmal damit gestartet.
Ja, tatsächlich ist es das erste Rennen, das ich in diesem Jahr vor Ort besuchen werde. Die Vorfreude ist riesengroß, endlich die ganzen Fahrer mal wiedersehen, die Action live erleben können. Natürlich auch die ganzen Fans sehen, die dabei sein werden in Berlin. Berlin ja traditionell richtig, richtig gut besucht. Von daher, die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig und von mir aus kann es gleich morgen schon losgehen. Und bei dir, Luca?
Ich freue mich auch natürlich, war eigentlich geplant, dass ich dabei bin, ist aber leider beruflich was dazwischen gekommen, aber dennoch freut man sich, finde ich, Berlin ja auch, wie du schon gesagt hast, auch von den Fans immer sehr gut angenommen und deswegen ist das nochmal doppelt schön zu sehen, alleine ein Heimrennen zu haben und dann auch noch eins, was gut besucht ist. Und da wir immer, ja, richtig viele Themen ja auch rund um den Berlin-E-Prix dabei haben, machen wir euch heiß auf das Rennwochenende in unserem Newsüberblick.
Neu dabei. In Berlin gibt es eine neue Strecke, die vor einigen Tagen noch ein Update erhalten hat. Dabei wurden zwei Geraden verkürzt und zwei weitere Kurven etwas enger gestaltet.
Wieder dabei. Taylor Barnard ist in Berlin wieder als Ersatz für Sam Bird im Einsatz, der mit seiner gebrochenen Hand weiter ausfällt.
Erstmals dabei. Paul Aron und Jordan King werden beim Berlin-E-Prix ihr Formel-E-Debüt geben.
Und wieder dabei. Kevin van der Linde und Joel Eriksson kehren in der deutschen Hauptstadt erneut als Ersatzfahrer in die Formel E zurück. Und damit geht's direkt weiter. 5 Stammfahrer fehlen in Berlin. Das haben wir ja schon mehrfach in unserer Podcast-Sendung hier schon besprochen, dass die Überschneidung der Langstrecken-Weltmeisterschaft und der Formel E am selben Wochenende ist jetzt in dem Sinne nicht allzu optimal, heißt also besondere Auswirkungen für viele Teams und auch für einige Fans, denn man muss sich auf neue Namen einstellen. Tobi, du hast uns mal auf die größten Auswirkungen gerade bei Envision auch mal vorbereitet.
Genau, Envision Racing ist in einer ganz schlechten Situation. Das Team steht in dieser Saison ja bislang nicht sonderlich gut da und in Berlin müssen sie tatsächlich beide Stammpiloten bei den beiden Rennen ersetzen. Sebastian Buemi fährt für Toyota in der Hypercar-Klasse und Robin Freins für BMW. Und hier ist es dann so, dass ein Debütant zum Einsatz kommen wird, Paul Aron. Und im zweiten Cockpit wird Formel-E-Rückkehrer Joel Eriksson fahren. Paul Aron ist 20 Jahre alt, aktueller Zweitplatzierter in der Formel 2, wurde in der vergangenen Saison Dritter in der Formel 3. Bis Ende letzten Jahres ist er Teil des Nachwuchsförderprogramms von Mercedes gewesen und ganz schneller Fahrer, der auch schon in Misano bereits im Auto gesessen hat, um sich auf den Einsatz in Berlin vorzubereiten. Joel Eriksson, ja, ein bisschen anderer Background, der ist hauptberuflich Jaguar-Ersatzfahrer und wurde von Jaguar an das Kundenteam Envision quasi ausgeliehen. In dieser Saison bestreitet er neben seiner Pflicht als Jaguar-Ersatzfahrer aber auch Langstreckenrennen auf der Nordschleife mit einem Porsche 911 GT3 fürs Falken-Team, glaube ich. Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
Das ist absolut korrekt.
Okay, wunderbar. Schön, dass ich einen GT-Experten mit an Bord habe hier.
Auch schon ein Rennen gewonnen, deswegen sehr erfolgreich, der Mann.
Genau. In der Formel E ist Eriksson auch schon gefahren. 2021 war er der Ersatzfahrer für Dragon Racing, das er ja heute DS Penske heißt. Hier hat er 8 Rennen gefahren, nachdem ausgerechnet Nico Müller das Team bereits nach der ersten Saisonhälfte verlassen hatte. Erikssons bestes Ergebnis in der Formel E war ein 10. Platz beim 2. Rennen des London E-Prix. Er hat damit also auch schon einen Formel-E-Punkt erzielt. Ja, wo ich gerade beim Thema Nico Müller war, der ist ein Fahrer, der auch ausfallen wird, weil er mit Peugeot in Belgien fahren wird. Sein Ersatz ist Kelvin van der Linde. Der ist in der Vergangenheit auch schon Formel E gefahren. 3 Rennen in der abgelaufenen Saison hat er als Ersatz für Robin Freins bestritten, der wegen seiner Handverletzung ausgefallen ist. Van der Linde gilt als einer der erfahrensten und besten GT3-Piloten, der in dieser Kategorie schon diverse Rennsiege feiern konnte, unter anderem auch beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Also da schließt sich wieder der Kreis, da kommen wir wieder zusammen. Ein weiteres Team, das einen Fahrer ersetzen muss, ist Mahindra. Da ist es Nick de Vries, der in Spa-Francorchamps für Toyota im Einsatz ist. Als Ersatz wird Jordan King im Auto sitzen. Der 30-jährige Brite gibt damit, genau wie Paul Aron, sein Formel-E-Debüt in der deutschen Hauptstadt. Hat da allerdings auch schon im Auto gesessen. In der vergangenen Saison hat er hier beim Rookie-Test für Mahindra teilgenommen. Bisschen zu Jordan King. Es ist lange her, dass er zuletzt ein Stammcockpit hatte. Das war 2019 in der Formel 2. Und wenn man nach einem größeren Karriereerfolg sucht, dann ist das sogar noch deutlich länger her. 2013 gewann er die britische Formel 3 und jetzt quasi wieder zurück im Formel-Cockpit nach einigen Jahren. Ja, muss man, glaube ich, abwarten, wie er sich schlagen wird. Und wir haben allerdings noch einen fünften Ersatzfahrer, den wir in Berlin sehen werden. Da allerdings mit einem etwas anderen Hintergrund, Luca.
Ja, du hast es angesprochen, korrekt. Taylor Barnard wird ja bei McLaren erneut Sam Bird ersetzen, der ja nach seinem Unfall bekanntlich im freien Training von Monaco und jetzt nun anschließender Operation in Großbritannien noch eine Zeit lang ausfallen wird. Damit die Frage grundsätzlich geklärt, die wir auch eigentlich in der letzten Woche und damit auch in der letzten Folge eigentlich schon so ausgeräumt hatten. Taylor Barnard, also in dem Sinne offiziell von McLaren bestätigt, wann dann auch Sam Bird sich wieder ins Cockpit setzen darf. Da haben wir schon so ein bisschen gemunkelt, aber final steht da vom britischen Team noch nicht fest, wann denn ihr Fahrer aus Großbritannien auch wieder zurückkehren wird. Also damit 5 Ersatzfahrer, die jetzt an dem Wochenende am Start gehen. Und da haben wir uns die Frage gestellt, wer dann am besten davon performen wird.
Mein Tipp an der Stelle ist relativ klar Joel Eriksson. Der ist durch die viele Test- und Simulatorarbeit, die er bei Jaguar schon die letzten beiden Jahre geleistet hat, in meinen Augen am besten darauf vorbereitet, jetzt wieder zum Einsatz zu kommen. Und im Gegensatz zu den anderen Fahrern hat er auch tatsächlich schon einen Formel-E-Punkt erzielt. Also für mich an der Stelle Eriksson sowohl im stärksten Auto, von denen die einen Ersatzfahrer haben müssen, als auch der stärkste Fahrer. Und bei dir, Luca?
Mit stärkstem Auto kann sicherlich Kelvin van der Linde erstmal nicht bieten, ist bei Abt Kupra ja Ersatzfahrer, aber ich tippe jetzt einfach mal auf ihn, dass er ja da eine gute Leistung machen wird, vielleicht nicht ergebnistechnisch am besten performen wird, aber je nachdem ein sauberes Wochenende abliefern kann und auch wird, das Wochenende sicherlich ähnlich angeht wie Taylor Barnard. Und da er das Team ja kennt, mit Abt Kupra und auch mit Abt in der DTM an den Start geht, ist es also ein bekanntes Gesicht im Team und damit ist sicherlich auch sein Comeback in das Cockpit der Formel E sehr leicht. Und damit hoffen wir einfach mal, auch für ihn, ja, ein Heimrennen muss man ja eigentlich sagen, jetzt schon länger in Deutschland lebend und auch viele Fans dabei, wer würde ihm sicherlich gut zu Gesicht stehen, da ein schönes Wochenende dann auch rauszuholen.
Ja, er lebt ja nicht nur in Deutschland, soweit ich das weiß, ist er ja auch seit letztem Jahr Deutscher.
Das ist vollkommen korrekt, genau. Doppelte Staatsbürgerschaft, von daher ist zwar noch unter südafrikanischer Lizenz unterwegs, aber ich glaube, das sollte man ihm nicht verübeln. Interessant, die Strecke auch von Berlin-Tempelhof, aber grundsätzlich zu Berlin, glaube ich, müssen wir nicht mehr viel sagen, denn die Hauptstadt ist uns ja sicherlich am besten bekannt.
Ja, ich denke schon. Also Berlin dürfte, glaube ich, jedem, der diesen Podcast hört, auf jeden Fall was sagen. Zum bereits 10. Mal Schauplatz eines E-Prix. 18 Rennen wurden in der Vergangenheit hier ausgetragen. Was allerdings neu ist und was komplett neu ist, ist die Strecke. 2,343 Kilometer lang, 15 Kurven. Ursprünglich hätte das Layout ein bisschen länger sein sollen, rund 2,6 Kilometer. Aber in den letzten beiden Wochen wurde es tatsächlich noch einmal überarbeitet. Mittlerweile haben wir die Streckenkarte vorliegen. Attack-Mode werden wir haben an der Außenseite von Kurve 2. Auch wenn wir die Strecke noch nicht im Detail kennen, aber von dem, was die Karte hergibt, Luca, konnten wir doch 3 gute Überholchancen bereits ausmachen, oder?
Auf jeden Fall. Also die besten Überholchancen rechnen wir uns zumindest. Kurve 1 am Ende der Langstart-Zielgerade. Kurve 6 nach der ersten Gegengerade ist auch eine Möglichkeit. Und auch die Kurve 9, eine Links-Haarnadelkurve. Gerade diese Haarnadelkurve immer für Überholchancen möglich und gerade auch deshalb ja eine gute Überholmöglichkeit. Sicherlich wird der Attack Mode auch eine große Rolle spielen und deshalb, ja, diese drei Möglichkeiten erstmal aus unserer Sicht die besten, aber was sich dann auch final aus dem Wochenende dort entwickeln wird, das können wir aber bisher nicht sagen. Mehr kannst du aber sagen, was denn Petrus macht oder ob er dieses Wochenende sagt, okay, heute gibt's mal keinen Regen.
Ja, im letzten Jahr hatten wir ja am Rennsonntag die Sensation, das nasse Qualifying mit der Doppelpole für Abt Cupra. Wenn das Team aus Kempten auch in diesem Jahr darauf spekulieren sollte, fürchte ich, muss ich sie leider enttäuschen. Es wird nämlich konstant gutes Wetter erwartet. Laut aktueller Vorhersage stand Montagnachmittag 17 Grad Celsius Höchsttemperaturen, ein Regenrisiko von genau 0,0%. Also, tut mir leid, Abt Cupra, da könnte dieses Mal euch keine guten Chancen auf einen Vorteil im Qualifying ausrechnen, denn eine nasse Strecke wird es aller Voraussicht nach nicht geben. Luca, kommen wir mal zur Favoritenfrage. Was glaubst du denn, wer gewinnt in der Bundeshauptstadt?
Ja, hoffen wir mal auf einen Sieg eines deutschen Fahrers. Erstes Rennen, Pascal Wehrlein würde damit die Stimmung auf jeden Fall mal nach oben treiben und damit auch weiter seine WM-Führung ausbauen. Kann mir aber irgendwie vorstellen, dass Mitch Evans da auch noch eine Rolle um den Sieg mitspielen kann und aus meiner Sicht da gerne mal das Sonntagsrennen gewinnen kann. Also damit aus meiner Sicht Pascal Wehrlein und Mitch Evans die Favoriten für den Sieg auf dem Berliner Tempelhof. Wie sieht's bei dir aus, Tobi?
Na, ich habe zwei andere Namen bei mir stehen. Ich tippe, dass Antonio Felix da Costa die Wiedergutmachung gelingen wird für das, was in Misano passiert ist und er dann jetzt einen tatsächlichen Rennsieg feiert und diesen dann auch im Nachhinein behalten darf. Das zweite Rennen am Sonntag, da glaube ich auch an einen etwas anderen Sieger, an keinen Porsche-Antrieb, der siegreich sein wird, aber ich habe da tatsächlich Max Günther auf dem Zettel stehen, der dann doch für einen deutschen Sieg sorgen wird und das zweite Rennen in meinen Augen gewinnen dürfte. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da allerdings ganz andere Favoriten habt und der Meinung seid, dass wir andere Rennsieger sehen werden, könnt ihr uns das gerne zeigen. Wir haben auch in Berlin wieder unser Tippspiel am Start. Unter www.kicktipp.de/Formel E könnt ihr da teilnehmen und eure Rennsieger und auch Qualifying-Sieger tippen. Und ja, wenn es gut laufen sollte, dann werden wir euch auch hier in der Analyse des Rennens bei den Siegern und Verlierern des Wochenendes erwähnen. www.kicktipp.de/Formel E.
Und dann bringen wir euch noch auf den Stand in Richtung Zeitplan und der Fernsehübertragung. Ja, wann gibt's denn Racing in Berlin? Wann geht's denn so richtig los, Tobi?
Ja, das erste freie Training haben wir Freitag schon um 17 Uhr. Das zweite und das dritte freie Training finden jeweils morgens um 8 Uhr statt. Das zweite am Samstag, das dritte am Sonntag. Das Qualifying und die anschließenden Duels haben wir auch an beiden Tagen um 10.40 Uhr. Und Rennstart ist jeweils um 15 Uhr. Wie du schon sagtest, Doubleheader, den gleichen Ablaufplan am Samstag und am Sonntag. Was wir allerdings sehen werden, die Rennen werden ein bisschen unterschiedlich sein. Wie in Misano bereits haben wir unterschiedliche Rennlängen. Am Samstag gibt es 40 Runden auf dem Kurs, am Sonntag nur 38. Also wird das Thema Energiesparen am Samstag definitiv noch eine größere Rolle spielen als dann am Sonntag.
Ja, und wenn ihr die ganze Action vor Ort live erleben wollt, dann legen wir euch das gerne ans Herz. Es gibt noch Tickets und deshalb verweisen wir da gerne auf die FIA Formel E Seite, also auf die offizielle Seite der Formel E. Da gibt's noch Tickets für vor Ort zu erwerben. Fanvillage gibt's schon ab 5 Euro. Die Tickets aber für die Tribünen können, je nachdem, wenn ihr gerade drauf schaut, schon vergriffen sein. Also schnell sein lohnt sich. Von daher schaut da gerne vorbei auf der offiziellen Seite der Formel E mit den Tickets zum Berlin E-Prix. Was aber sich nicht verändern wird an diesem Wochenende ist das Thema TV. DF1 wird weiterhin auch die Sachen übertragen. Die Duellphase des Qualifyings, ab da startet man rein und das Rennen eben live im TV und auf df1.de. Die freien Trainings gibt's ja wie gewohnt bei uns auf eformel.de zu sehen. In Österreich gibt's ja weiterhin auch Servus TV im Fernsehen zu sehen, Qualifying und Rennen ebenfalls dort live, ebenfalls auch beim Streamingdienst Servus TV On. Alternativ gibt's das Rennen dann auch live zu sehen beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 und auf der Plattform Discovery Plus. Was für die Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz auch die einzige Möglichkeit ist, die Formel E live zu verfolgen.
Kurzer Hinweis noch an dieser Stelle. Daniel Gocci und Daniel Abt sind erstmals in dieser Saison tatsächlich live bei einem Rennen vor Ort und kommentieren das Qualifying und das Rennen live aus dem Übertragungscenter am Flughafen Tempelhof. Wie immer gibt es aber natürlich auch jede Session im Hankook Formel E Live-Ticker auf eformel.de. Und Hinweis dazu noch, hier covern wir auch den Rookie-Test, der am Montag stattfinden wird, von dem es keine Übertragung weder im Fernsehen noch im Stream geben wird. Also der Hankook Formel E Live-Ticker auf eformel.de. Damit seid ihr gut bedient bei jeder Session der Formel E.
Und vom ruppigen Asphalt des Berliner Tempelhofs wechseln wir in
Tobis Teleskop
auf den grünen Rasen.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal nach Berlin. Hier wird am Mittwoch ein Fußballspiel stattfinden. Die Kilowatt Kings treffen auf die Pole Position Panthers. Warum das ein Thema hier im E-Pod ist, fragt ihr euch. Nun ja, die Namen der Teams lassen es vielleicht schon vermuten, dass es doch was mit der Formel E zu tun haben könnte. Es handelt sich dabei um Mixed-Teams von den Formel E-Teams Porsche und Andretti, die auf diese Art und Weise ihre Partnerschaft in der Formel E feiern wollen. Als Trainer am Seitenrand stehen dabei die Fahrer. Bei den Kilowatt Kings sind das Pascal Wehrlein und Norman Nato, während Antonio Felix da Costa und Jake Dennis die Verantwortung bei den Pole Position Panthers tragen. Luca, eine extrem witzige Idee, wie ich finde. Aber welchem Trainerduo traust du denn mehr zu?
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da Costa und Dennis da die Nase vorne haben werden. Ich meine, Dennis als Formel-E-Weltmeister würde auch was nach vorne tragen werden, sicherlich. Zwar die Verantwortung ja bei den Pole Position Panthers, was ja sowohl bei da Costa und Dennis dieses Jahr irgendwie nicht zutreffend ist. Also man hätte es eigentlich ja umdrehen müssen von den Namen her. Das ist eigentlich ziemlich lustig, haben wir in der letzten Folge noch drüber geredet. Pascal Wehrlein ja super stark in den Qualifyings, aber ich kann mir vorstellen, dass die beiden, also da Costa und Dennis, die Nase vorne haben werden. Wie sieht's bei dir aus? Wen traust du da mehr zu? Gehst du da zu Wehrlein oder Nato?
Ja, ich gehe zu Wehrlein und Nato tatsächlich. Pascal Wehrlein, Deutscher, Norman Nato, Franzose. Die haben, soweit ich mich zumindest erinnern kann, in der Vergangenheit im Fußball deutlich besser abgeschnitten als Portugal und Großbritannien oder England, was es ja im Fußballbereich ist. Bei Jake Dennis. Von daher, auf der anderen Seite, wenn man mal realistisch ist, das ist eine reine Fun-Veranstaltung. Ich denke, wie bei vielen großen Benefizspielen beispielsweise, wird das aber höchstwahrscheinlich unentschieden ausgehen. Am Ende trennt man sich dann 8-8. Jeder hat mal ein Tor schießen dürfen oder irgendwie sowas. Aber wie gesagt, ich finde es eine unheimlich witzige Idee und bin mal gespannt, was da an Bildern und auch an Infos dann zu sehen sein wird von dieser Begegnung.
Eine weitere Begegnung, da müsst ihr nicht bis Mittwoch warten, ist unser Grid Dummies Quiz und da geht's natürlich in die nächste Runde und du darfst wieder gerne starten, Tobi.
Ja, wir haben beim letzten Mal unentschieden gespielt, aber wir beide gleichzeitig können natürlich nicht anfangen. Meine erste Frage dreht sich, es wird dich sehr überraschen, in Berlin. Beim neuen Layout wissen wir ja noch nicht, wie gut überholt werden kann, aber beim alten Layout ging das zumindest im letzten Jahr schon ganz gut, muss man sagen. Kannst du mir denn sagen, wie viele Überholmanöver die Formel E an den beiden Renntagen im Jahr 2023 gezählt hat?
Dann nehme ich jetzt einfach mal die Überholmanöver, weil ich das überhaupt nicht mehr vor Augen habe, von Monaco. Da waren es ja so knapp an die 200. Dann rechne ich jetzt mal ein bisschen konservativer und sag 330. Schöne glatte Zahl.
Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich dir plus minus 20 gebe. Ich muss allerdings sagen, dass du damit knapp dagegen liegst. 362 waren es insgesamt. Daher kann ich dir leider für die Antwort keinen Punkt geben, aber die Richtung war schon mal ganz gut.
Da bleiben wir mal bei den Zahlen und damit frage ich dich, welcher Pilot würde, wenn er am Samstag das Rennen beenden würde, das 100. Mal dies in seiner Formel-E-Karriere tun?
Das 100. Rennen beenden?
Ja.
Okay, das weiß ich nicht ganz ehrlich. Es können allerdings nur die Fahrer sein, die auch schon 100 Starts gehabt haben.
Ja.
Das sind gar nicht so viele. Mitch Evans war, glaube ich, der letzte Fahrer, der die 100 Starts geknackt hat. Das ist allerdings noch gar nicht so lange her. Ich glaube, er hat jetzt 103 Rennstarts insgesamt. Das würde mich wundern, wenn der davon 99 beenden konnte, weil er doch das ein oder andere Mal ausgefallen ist. Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ich tippe auf Antonio Felix da Costa.
Das ist absolut korrekt. Würde, wenn er beide Rennen beenden würde, 101 knacken die Marke, also damit die Marke 100 komplett knacken. Aber klar, wenn er am Samstag das Rennen beenden würde, würde da die Marke 100 dann schon frühzeitig knacken. Und damit steht es 1-0 für dich.
Okay, Luca, meine zweite Frage dreht sich auch wieder um den Berlin-E-Prix. So einige Nationen konnten bereits mehrere Rennsiege in Berlin feiern. Kannst du mir denn sagen, welche Nationalhymne bei den 18 Rennen bislang nur jeweils ein einziges Mal für einen Fahrer gespielt wurde? Es sind insgesamt 4 Nationen, auf die das zutrifft, und es würde mir reichen, wenn du 2 nennen kannst. Du hast aber 4 Antworten, die du sagst, von denen müssen 2 richtig sein.
Da Nick de Vries und Stoffel van Dorn ja auf dem Berliner Tempelhof durchaus für Erfolge bekannt sind, zwar dann müsste es ja nur ein Rennsieg gewesen sein, dann würde ich mal sagen, tippe ich mal auf Belgien und dann auch respektive dann auf die Niederlande. Jetzt wird's schwer. Brasilien kann es ja eigentlich nicht sein, die Schweiz kann es ja eigentlich auch nicht sein. Jetzt gesagt auch Portugal und, obwohl du hast gesagt 3 von 4, aber ich mache jetzt einfach mal eine sichere Variante. Ja, komm, ich sag Portugal und dann war's so. Also mir würde keine 4. mehr einfallen, muss ich sagen.
Ich kann schon mal vorwegnehmen, du bekommst einen Punkt, aber nicht aus dem Grunde, den du vermutest.
Was? Okay.
Wir haben 2 Siege von Antonio Felix da Costa gehabt. Das ist leider keine korrekte Antwort. Eine richtige Antwort wäre gewesen Schweden. Felix Rosenqvist hat einmal gewonnen. Und Großbritannien. Weißt du, welcher Brite gewonnen hat?
Hey, Jack Dennis.
Nein, Oliver Rowland. Was du richtig geraten hast, ist die Niederlande. Nick de Vries hat einmal in Berlin gewonnen. Meine Frage war aber nicht, wer gewonnen hat, sondern welche Nationalhymne gespielt wurde. Und da hast du einen Glücksgriff getan, indem du Belgien gesagt hast. Denn in Saison 1 gewann Jerome D'Ambrosio den Berlin-E-Prix. Aber gespielt wurde die brasilianische Nationalhymne, denn Lucas Di Grassi fuhr als erster über die Ziellinie, wurde aber im Nachhinein disqualifiziert. Der Sieg von Stoffel van Dorne war der einzige, wo die belgische Nationalhymne ertönt ist. Daher ist Belgien als Antwort an dieser Stelle tatsächlich korrekt. Damit hast du die geforderten 2 von 4 erraten und einen Punkt erzielt. 1-1.
Jetzt machst du eben ja auch noch kuriose Sachen auch noch dazu. Also es ist ja richtig lehrreich hier. Kommen wir zu meiner nächsten Frage. Taylor Barnard. Klar, ist im Fokus geraten nach seinem ersten Start in Monaco und hat ja auch gleichzeitig den Rekord für den jüngsten Formel-E-Fahrer in der Geschichte eingefahren. Das alles soweit unbekannt. Wer war denn vor den Briten der jüngste Formel-E-Fahrer in der Formel-E-Geschichte?
Das war Matthew Brabham, der in Saison 1 für Andretti ein Rennen bestritten hat.
Das ist vollkommen korrekt, aber nicht nur ein, sondern 2 Rennen gefahren. Kuta Jaya und Kuta der Letzte.
Ah, stimmt, hast recht. Er ist 2 Rennen gefahren, genau. Aber bei seinem Debüt in Kuta Jaya war er
genau,
der jüngste Fahrer tatsächlich. Okay, dann kommt die dritte Frage für dich. Alle Fahrer, die schon mal in Berlin angetreten sind, hatten hier auch schon schlechte Ergebnisse, wo sie keine Punkte erzielt haben. Aber tatsächlich gibt es 2 Fahrer, die jedes einzelne Berlin-Rennen, das sie beendet haben, unter den ersten 12 lagen. Kannst du mir einen dieser beiden Fahrer nennen?
Du willst einen Fahrer haben, ne?
Es gibt 2 und ich will einen davon hören.
Ja, von dir. Dann sage ich Stoffel van Dorn. Ich habe mich jetzt auf den eingeschworen. Der hat mir vorher schon Glück gebracht.
Stoffel van Dorn ist 13 Mal in Berlin gefahren.
Ja.
Sein schlechtestes Ergebnis war Platz 12. Das ist ein weiterer Punkt für dich. Der 2. wäre übrigens Sascha Finistras gewesen, der im letzten Jahr 2-mal gefahren ist. Bin überrascht. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass du das beantworten kannst. Punkt für dich.
Ja, der Belgier bringt mir irgendwie heute Glück. Der hat irgendwie bei mir, nicht nur bei mir, sondern ich muss ihm irgendwie, wenn das nächstes Jahr klappt, hat er da was gut bei mir. Deswegen hoffentlich kommt das dann nächstes Jahr zustande. Ja, gehen wir zur letzten Frage und meiner finalen Frage. Gehen wir auch wieder auf Erfolg zurück und dann frage ich dich, welche Teams sind denn die erfolgreichsten in der Geschichte des Berlin-E-Prix? Also eins reicht mir schon.
Du meinst in Anzahl der Siege, die sie erzielt haben oder in Anzahl
genau,
der Punkte?
Siege.
Also, Mercedes kann es nicht sein, weil Van Dorn und de Vries nur jeweils einmal gewonnen haben. Das waren alle Fahrer, die Mercedes hatte. Ich habe Abt im Verdacht, weil Lucas Di Grassi 2-mal gewonnen hat und Daniel Abt auch schon einen Rennsieg gefeiert hat in Berlin. Und außerdem weiß ich, dass Sebastian Buemi 2-mal für Renault Edams gewonnen hat und für das gleiche Team allerdings mit Motorenlieferant Nissan hat auch Oliver Rowland gewonnen. So, ich weiß aber auch, zweimal hat Antonio Felix da Costa für DST Cheetah gewonnen und einmal auch Jean-Eric Vergne im selben Jahr, nämlich das war das Pandemiejahr. Damit käme ich schon auf 3 Teams, die 3-mal gewonnen haben. Jetzt ist die Frage, ob du Renault Edams und Nissan Edams als 2 verschiedene Teams zählst.
Ist ein Team.
Also ich habe tatsächlich 3 Teams, die meiner Meinung nach 3-mal gewonnen haben. Jaguar nicht, Envision auch nicht. Envision war ja vorher Virgin, aber Sam Bird, wissen wir auch, hat nie gewonnen. Der Erfolgsfahrer bei Virgin. Muss ich mich da jetzt auf eins festlegen, oder?
Eins, wie gesagt, eins wird mir reichen, da wird schon Punkt für gehen.
Okay, dann sage ich an der Stelle Abt bzw. Audi, die sie ja zwischenzeitlich waren, mit 3 Siegen durfte eines der Teams sein, das erfolgreichste Team in Berlin ist.
Ja, du hast schon viel genannt, auch die, die erfolgreich waren, Renault Edams oder auch DST Cheetah, aber auch Audi zählt dazu, beziehungsweise das Abteam, und die haben ebenfalls wie DS und auch Edams, also DST Cheetah damals noch, 3 Siege auf dem Tempelhofer Feld einfahren können. Und damit geht der nächste Punkt an dich, Tobi.
Ja, ich glaube aber, auf dem Tempelhofer Feld war ein Sieg tatsächlich nicht von Renault Edams. Ich glaube, Buemi hat damals am Strausberger Platz gewonnen, als die Formel E 2016 da in der Innenstadt gefahren ist.
Genau. Ja, ja, na genau, richtig, 2016, ja. Aber für Abt ist das in Sachen Siege ja auf dem Tempelhofer Feld vollkommen zusprechend. Deshalb hat man da ja auch die meisten Erfolge dort einfahren können. Zwar lag man ja auch auf dem Podium auf der Karl-Marx-Allee mit beiden Fahrern, aber der Sieg ist ihnen verwehrt geblieben. Ja. So, damit geht der nächste Punkt wieder an deine Stelle und damit geht's dann 3-2 hier aus. Also ich nähere mich dem an, aber ich glaube, man sieht meinen Progress, dass du unschlagbar bist, glaube ich, das muss ich keinem erzählen.
Nein, unschlagbar jetzt nicht. Es kann natürlich auch ein bisschen Glück mit ein bisschen Pech mit den Fragen haben. Ich muss zugeben, Antonio Felix da Costa hatte ich jetzt an der Stelle einfach nur geraten. Wie gesagt, hättest du ein bisschen besser geraten bei den Überholmanövern, dann wär's wie letzte Woche mal wieder unentschieden ausgegangen.
Dann verweise ich gerne noch auf unsere Social-Media-Kanäle. Gerade auf Instagram wird sicherlich jetzt an diesem Wochenende vieles kommen und sehr viel Schönes kommen. Deswegen checkt das gerne mal aus. Alles zu unseren Social-Media-Kanälen findet ihr auf eformel.de. Da solltet ihr grundsätzlich mal vorbeischauen, um nichts rund um die Formel E und auch um den E-Motorsport zu verpassen. Und wenn ihr den E-Pod nicht verpassen wollt, am besten heißt es dann für euch, abonnieren und wenn es euch gefällt, dann auch eben die 5 Sterne zu vergeben. Und das macht ihr am besten eben auf allen Podcast-Plattformen. Damit bedanke ich mich bei dir, Tobi, und auch für das Zuhören an dieser Stelle.
Nichts zu danken. Kurzer Hinweis an dieser Stelle noch, wer tatsächlich den Berlin-E-Prix besuchen möchte. Wir haben auch in diesem Jahr wieder einen Guide zusammengestellt auf eformel.de, wo alle wichtigen Fragen beantwortet werden. Schaut gerne mal rein, um euch dann noch auf den neuesten Stand zu bringen, was das Rahmenprogramm angeht, was neben der Strecke passiert und sonstige Themen. Alles, was beim Berlin-E-Prix eine Rolle spielt. Schaut einfach mal rein auf eformel.de.
Genau, und das solltet ihr ja grundsätzlich tun. eformel.de, da immer eure Anspielstation. Unsere Analyse gibt es in der nächsten Woche, wahrscheinlich ein bisschen später, da du ja noch bei den Rookie-Tests verbleiben wirst und da einen genaueren Blick drauf werfen wirst, was die Rookies dort veranstalten werden. Und dann gibt's dann uns wieder nächste Woche. Ich bedanke mich fürs Dabeisein und wünsche noch eine schöne Zeit. Ciao, tschüss und bye-bye.
Ciao.